da kann man fast nicht sitzen bleiben bei der guten Musik. Vielen Dank. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Da könnte ich wirklich tanzen und klatschen und springen, aber ganz alleine. Das mache ich immer noch gerne alleine. Ja, ich freue mich, dass ich auch wieder bei euch bin heute. Komm ja noch ein paar Mal, habe ich festgestellt. Ben David wird ja dieses Jahr noch, kriegt er endlich die kirchliche Beauftragung, und wir hoffen ja auch, dass wir noch den Marco verabschieden. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert und ich soll auf jeden Fall schon mal Grüße ausrichten. Es geht ihm gut mit der neuen Arbeitsstelle. Ja. Und jetzt nehme ich euch mit, der Hartmut hat kein Thema verraten, das fand ich jetzt ganz gut. Da ich weiß, das wird vermutlich eine meiner letzten Verkündigungsdienste bei euch sein, weil ich ja nächstes Jahr im April aufhöre im Westfälischen Gemeinschaftsverband und frühzeitig in Rente gehe und dann erstmal Pause ist mit Gemeinschaftsbesuchen, werde ich heute eines meiner besonderen Themen mit euch mal bedenken. Man darf ja so gegen Ende seines Dienstes auch ein bisschen herausfordernde Dinge sagen. Ne? Jetzt nehme ich euch aber erstmal mit, stellt euch vor, ihr würdet in der Zeitmaschine und ihr landet im Jahr 30 nach Christus, mitten in Jerusalem. Kopfschütteln, Ratlosigkeit im Sitzungssaal der Ratsherren. Was sollen wir nur mit diesen Leuten machen? Ohne Zweifel, der Grund, warum sie hier Angeklagte haben, ist ganz simpel. Ja, simpel, nein, sie haben doch tatsächlich einen Gelähmten geheilt in der Kraft Jesu. Das konnte man nicht abstreiten, denn den sahen sie jeden Tag vor der Pforte an dem Tempel sitzen. Und jetzt sprang der herum und kein Zweifel. Ihr Einfluss auf das Volk ist schlecht, ihr müsst die mundtot machen, rief einer aus dem Sitzungssaal. Das geht so nicht, ein anderer. Ganz genau, die Strategie ist klar. Mundtot müssen die gemacht werden, diese Nachfolger, die Jünger Jesu, so wie sie sich nennen. Und mit allem Nachdruck und aller ihnen zur Verfügung stehenden Macht und Gewalt verbieten sie den beiden, die vor ihnen stehen, das Reden von Jesus. Stille nach dem Urteil. Spannung liegt in der Luft. Petrus und Johannes treten vor das hohe Gericht. Wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir darüber schweigen, was wir gehört und gesehen haben? Das geht nicht. Wir können unweigerlich, unmöglich verschweigen, was wir erlebt haben und was wir gesehen und gehört haben. Woher haben Petrus und Johannes eigentlich diesen Mut? Zeitlich befinden wir uns ja exakt im Kirchenjahr in dieser Phase zwischen Ostern und Pfingsten. Diese Geschichte war kurz nach Pfingsten passiert. Dass plötzlich Männer und Frauen, die vorher nicht groß aufgefallen sind in der Öffentlichkeit, manchmal sogar bekannt waren, dass sie gekniffen haben. Petrus zum Beispiel hat Jesus verleugnet und gesagt, den kenne ich nicht. Und plötzlich stehen zwei Jünger Jesu vor dem hohen Gericht. Das ist so, wie wenn ich vor den Bundesgerichtshof geladen würde. Oder ihr. Und sie haben Mut. Dieser Mut, das ist das Geheimnis von Pfingsten. Mut bekommt man nicht, weil man besonders viel glaubt, Mut bekommt man nicht, weil man alles erfüllt, was man denkt, das gehört zu einem guten Leben mit Jesus. Nein, Mut ist das Geheimnis des Pfingstwunders. Und in dieser Phase, wo wir jetzt auf Pfingsten zugehen, dachte ich, möchte ich mit euch genau mal darüber sprechen, dass ohne den Geist von Pfingsten gar nichts in unserem Leben geht. Mein Thema: ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Und warum ich das gewählt habe, zum einen, weil es mich persönlich eigentlich seit meiner Jugend beschäftigt, wie ist dieses Geheimnis zu verstehen von der Dreieinigkeit Gottes. Mit Vater und Sohn kann ich inzwischen recht viel anfangen, aber mit dem Heiligen Geist, ehrlich gesagt, da habe ich mein Leben lang geforscht, muss ich sagen. Versucht herauszufinden, was ist das mit dieser Kraft, die die Jünger an Verheißen bekommen, die alle Nachfolgenden von Jesus Verheißen kriegen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Was ist denn das für eine Kraft? Und wie kann die in meinem Leben sichtbar werden? Was bewirkt die? Ist das die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat? Die Auferstehungskraft? Ist der Heilige Geist nicht manchmal auch falsch benutzt worden in unserer Geschichte, in der persönlichen und auch in der von der Gemeinschaftsbewegung? Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt, obwohl es mir sehr vertraut ist, diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, dass unsere Gemeinschaftsbewegung der landeskirchlichen Gemeinschaften vor über 100 Jahren genau in dieser Frage drin war, in ihren Gemeinden, als sie mitbekommen haben, dass die Erweckung von der Heiligungsbewegung in England zu uns nach Deutschland kam und viele, viele Menschen Jesus entdeckten. Das war Aufbruchsstimmung, das war Pfingsten in Deutschland, Anfang 1900. Und da ist auch unsere Gemeinschaftsbewegung erstmals entstanden im auslaufenden 19. Jahrhundert. Und gleichzeitig, als plötzlich diese Erweckung Menschen erfasst hat, Erweckung heißt immer, da ist plötzlich etwas von dieser Kraft des Heiligen Geistes sichtbar und erlebbar. Man kann das gar nicht mitkriegen. Und dann gab es damals schon die Pfingstgemeinde und es gab die landeskirchlichen Gemeinschaften. Es gab die evangelische Kirche und natürlich die Freikirchen. Und dann haben sich, man muss es so sagen, weil in den Papieren waren es die Brüder. Die Brüder, die diskutiert haben, als sie gesehen haben, dass bei den in Kassel etwas ganz für sie Dubioses passierte während einer Veranstaltung 1909 rum, dass da Menschen plötzlich geheilt wurden, dass Wunder passierten, dass sie in anderen Sprachen Gott lobten. Das hat ihnen Angst gemacht. Und das ging mehrere Tage so. Das ist in die Geschichte eingegangen, in die Kirchengeschichte. Und dann haben sich die Brüder zusammengesetzt von unterschiedlichen Bewegungen, nur nicht von der Pfingstgemeinde, von der Pfingstkirche, und haben ein Papier, die Berliner Erklärung, verfasst. Die könnt ihr bei Wikipedia nachschlagen. Das sind alle Punkte drauf. Sie ist eigentlich, wenn man sie liest heute, ich fand, okay, das war ihre Entscheidung. Man kann dazu stehen, wie man will. Es gibt unterschiedliche Positionen, aber das Wesentliche, was ausgesagt wurde, das, was da passiert in der Pfingstkirche, das ist vom Geist von unten. Das ist ein dämonischer Geist. Und davon muss man sich trennen. Und das war der Bruch mit der Pfingstkirchenbewegung. Und man soll es nicht glauben, der hielt an 100 Jahre. 2009 erst hat die Gnadauer Bewegung, wo wir dazugehören, und auch der Mülheimer Verband das zurückgenommen. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich 10 Jahre unterwegs in den Gemeinschaften. Vorher war ich vor allem in der Jugendarbeit der evangelischen Kirche und habe hier oft gedacht, wieso erlebe ich so viel Angst, wenn es um den Heiligen Geist geht. Als ob das immer noch in unseren Knochen steckt, weil wir über Jahrzehnte die Lehre mit H über den Heiligen Geist nicht erwähnt haben. Wir sind ja christologisch unterwegs, Jesus-orientiert. Mit dem Schöpfer kommen wir auch so langsam nach, dass wir uns mit der Bewahrung der Schöpfung, aber der Heilige Geist ist noch ein bisschen Stiefkind. Und ich muss sagen, inzwischen in meinem Leben, ohne den Heiligen Geist kann ich nichts. Er ist die Kraft. Das war der zweite, mein persönlicher Zugang dazu, warum ich darüber heute spreche. Und jetzt nehme ich euch mit in ein paar Vorstellungen aus dem Alten Testament über den Heiligen Geist. Man vermutet ja den Heiligen Geist mehr im Neuen Testament, weil er an Pfingsten ja so richtig erst erscheint, und Hartmut hat ja die Schriftlesung zu einem Kapitel gemacht, aus einem Kapitel, wo Jesus darauf hingewiesen hat, ich schicke euch den Tröster. Aber das Alte Testament ist voll von der Wirkung des Geistes Gottes. Ist ja auch ein anderer Name dafür, für den Geist, der Heilige Geist. Und das deutsche Wort ist einfach sowas von sperrig, wenn wir an Geist, das ist auch wirklich schwierig. Kindern fällt immer zuerst Geist ein, ja, ein Gespenst. Ist ja logisch. Und er ist nicht zu fassen, aber das jüdische Wort für Heiligen Geist oder für den Geist Gottes heißt Ruach. Ich hoffe, dass ihr es alle lesen könnt, also Ruach. Hängst mal dahin. Ich kann jetzt auch noch kein Hebräisch, aber man kann ja vieles nachlesen. Und im Alten Testament kommt der Geist Gottes, die Ruach ist weiblich, also das ist ein weiblicher Begriff. Ich sage euch auch gleich mit der ersten Vorstellung, warum das ein weiblicher Begriff für Gottes Geist ist. Also wenn man das Alte Testament hebräisch liest, dann begegnet einem überall der Heilige Geist, der Geist Gottes, die Ruach. Es ist ein Wort, das steht für Atem, für Wind, für Lebenskraft, für Energie, die die Luft bewegt, und für Menschen, die lebendige Wesen sind. So wichtig wie die Luft zum Atmen ist so ein Bild für die Wirkung des Geistes Gottes. Und die erste Verknüpfung mit dem Wort Ruach ist in der Tat der Atem. Der Geist Gottes ist Atem. Da fällt uns doch sofort welche Geschichte ein. Und Gott blies dem Menschen den Odem ein bei der Schöpfung. Da steht das Wort Ruach. Gott blies dem Menschen den Atem, den Geist, seinen Geist ein. Jetzt ist ja ganz, ganz spannend. Dann hat ja irgendwie jeder Gottesgeist, Frage, auf jeden Fall, ohne den Geist Gottes gäbe es kein Leben, ohne diese Ruach. Und als Gott dem Menschen das Leben schenkt, gibt er ihm eben den Atem. Interessant ist, als Jesus am Kreuz seinen letzten Atemzug aushaucht, betet er: Nimm meinen Geist zu dir. Auch da wieder steht Ruach. Wir können gar nicht ohne Atem sein, obwohl wir uns das gar nicht bewusst machen. Das passiert organisch. Jeden Tag, jede Minute Der Atem Gottes, die Ruach, ist für jeden Menschen in gleicher Weise, sind wir davon abhängig. Schon Hiob formuliert, und dann versteht man das auch irgendwo besser, wenn Gott zurücknehme seine Ruach, seinen Geist, seinen Atem, dann würden wir sofort wieder zu Staub werden. Dann gibt es eine andere Vorstellung, wie uns der Geist Gottes vorgestellt wird. Und zwar ist das ein Wort, das ganz eng mit diesem Ruach verwandt ist. Und das bedeutet Weite, Weite raus aus der Enge. Das ist auch ähnlich, das heißt in Hebräisch Rewa, also ganz eng verwandt. Und wir kennen ja alle das Gefühl, wenn dir nämlich die Luft zum Atmen fehlt, dann wird es plötzlich eng. Und wenn du wieder aufatmen kannst, dann bist du ganz erleichtert. Dann kannst du ausatmen und dann wird etwas weiter. Auch das ist im Alten Testament immer wieder, dass Gottes Geist aus der Enge führt. Der Heilige Geist ist nicht engstirnig, sondern weit. Gott hat ein weites Herz und das zeigt er eben in seinem Geist und offenbart uns das. Interessant, ein Rabbi erzählte mal in einem Podcast, dass sie, wenn sie Passa, also Ostern feiern, jedes Jahr den Aspekt der Befreiung aus dem Land der Enge hinaus in die Weite feiern. Hebräisch ist das Wort aus der Enge für ganz ähnlich für Ägypten, ja, raus aus der Enge, aus dem Ägypten, raus aus der Sklaverei in die Freiheit. Das macht Gottes Geist. Gottes Geist führt in die Freiheit. Interessant, Paulus nimmt genau das später auf und sagt, das ist ein Merkmal vom Heiligen Geist, dass er die Enge überwindet. Ich sag mal, wenn wir dann so christliche Vorstellungen, manchmal Debatten und Diskussionen führen, ob auf irgendwelchen Plattformen, ob bei IDEA hat seine Kommentarfunktion eingestellt, weil die Netiquette, wie man das nennt, so schön schon längst überschritten ist mit ganz furchtbaren Besserwisserei-Themen. Ja, Engstirnigkeit, der Heilige Geist führt in die Weite. Und ich denke, wir sollten manchmal als Gläubige wirklich uns wieder fragen, geben wir in unserem Leben diesem Geist den Raum? Oder haben wir noch so sehr Angst, dass wir uns da gar nicht ranwagen? Mir hat mal vor Jahren ein Gespräch sehr geholfen, weil ich auch Angst davor hatte. Der Heilige Geist könnte ja was mit mir machen, was ich nicht will. Irgendwie die größte Angst von einem, wenn man sich damit beschäftigt. Und damals ein Pfarrer, da war ich wirklich Anfang 20, der sagte, weißt du, Petra, Gott ist ja wie eine Person, also so stellen wir uns ja Gott vor, er hat ja personhafte Züge und er ist ein guter, barmherziger Gott. Er will dich in die Weite und nicht in ein Gefängnis führen und er wird auf dich aufpassen und wenn du dich danach sehnst, dass du etwas mehr erfährst von ihm und seiner Kraft in deinem Leben, dann wird er dir auch die Angst helfen zu überwinden. Und damit sind wir bei der Geschichte, die ich euch kurz erzählt habe. Der Heilige Geist macht mutig, hilft uns, unsere Angst zu überwinden, auch wenn sie in uns tief drin steckt. Und vielleicht muss man sich manchmal erstmal in einem sicheren Rahmen damit beschäftigen und nicht dort, wo man sowieso verunsichert wird. Ich weiß, als ich mit 18 das erste Mal in Berührung kam, bei einem großen Kongress in Lausanne, über Silvester, dass das damals von einer charismatischen Bewegung, das waren die 80er Jahre Ende, ja, da hat kein Mensch von uns darüber nachgedacht, wie ist das mit Sprachengebet oder mit Hände erheben oder und dann gingen da alle Hände in dem Saal hoch, 3000 junge Menschen, nur die Deutschen, wirklich, nur die Deutschen konnten das irgendwie nicht und machten das nicht. Das andere waren eben aus ganz Europa junge Menschen und mich hat das total verunsichert. Und ich habe in der Pause, ich wollte abreisen, weil ich dachte, was machen die hier mit mir und was geht da ab? Und habe dann eine gute Unterhaltung gehabt mit einigen Bibelschülern aus Brake damals und wir haben dann überlegt und haben gesagt, nein, das ist uns jetzt eine sehr fremde Form. Das hat man damals bei uns nicht gemacht. Ja, wir klatschen ja nicht mal bei uns, ja, wenn einem danach ist, geschweige denn die Hände heben, ja, also aber das musste ich verkraften. Und lernen, der Heilige Geist geht mit mir auch meinen Weg, dass ich diese Angst bei ihm lasse, dass er mich führen kann, damit er seine Kraft spürbar macht. Ein letztes Bild. Die Ruach im Alten Testament. Der Geist Gottes wird dort gebraucht, wo Leben neu entsteht. Sehr spannend, dass das auch im Alten Testament schon vorkommt. Und zwar ist da das Kapitel vom Propheten Hesekiel. Das ist ein par excellence, kann man da sagen. Nimmt das diesen Gedanken auf? Da heißt es nämlich im Kapitel 37, dass der Prophet von dem Geist Gottes, sprichwörtlich, ja, findest du immer bei Propheten, die erleben ganz viel mit dem Geist Gottes. Der nimmt den und beamt den in ein anderes Land. Was heißt in ein anderes Land? Auf ein Totenfeld mit ganz vielen unzähligen Skeletten. Und dann sagt er zu dem Propheten, der Geist Gottes, da steht wieder Ruach, sprich zu den Knochen, dass sie lebendig werden. Unmöglich. Und Hesekiel spricht da hinein. Und dann geschieht das. Also ich stimme, das ist schon etwas unheimlich, wenn man sich das vorstellt. Aber es wird ja sehr drastisch geschildert in dem Kapitel 37, dass dann plötzlich die Knochen zusammenrücken und bilden wieder einen menschlichen Körper. Und dann kommen die, heißt es, dann werden die Sehnen gebildet und es entstehen die Menschen, die verstorben sind und werden lebendig. Das ist ja eine Vision, die der Prophet da hat. Und da knüpft Gottes Geist an und sagt, ich kann, wo alles tot ist, wo du denkst, du kommst wirklich nicht mehr voran, kann das Unmögliche möglich machen, Leben schaffen, wo der Tod schon längst seine Wesen gezeigt hat. Da mache ich lebendig. Und genau deshalb ist es so, dass diese Kraft Gottes, der Heilige Geist, Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn Paulus später sagt, so als sein Learning, Lernaufgabe fürs Leben, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, dann meint er genau das. Ich möchte in meinem Leben diese Kraft kennenlernen, diese Auferstehungskraft, die Atem schenkt zum Leben, die in die Weite führt und die lebendig macht. Und ich denke, das ist etwas, wonach wir streben können und wo wir Sehnsucht haben sollten oder Sehnsucht wecken sollten, bei uns und bei anderen, dass wir wegkommen von unseren Möglichkeiten hin zu dem, was Jesus in Christus haben wir das durch den Heiligen Geist, dass wir viel mehr von unserem Leben, von dem Leben Gottes in uns erleben dürfen, als wir vielleicht bis jetzt haben. Ich denke, das ist bei mir und bei euch genauso, das hört nicht auf, das Lernen, aber ich möchte diese Kraft des Geistes Gottes mehr, ich möchte ihr Raum geben in meinem Leben. Und ich möchte meine Ängste, die ich habe, immer wieder ablegen und ihm vertrauen. Er wird mich lebendig machen. Das ist ja auch ein schönes Wort. Man sagt das manchmal, bei Kindern noch viel eher als bei Erwachsenen. Das ist so ein lebendiges Kind. So ein lebendiger Mensch. Nicht so angepasst. Nicht irgendwo graues Mäuschen, ja, oder traut sich nicht. Gib Gott Raum, gib seinem Geist Raum und taste dich vielleicht langsam vor und leb deine Geschichte mit dem Heiligen Geist, denn ohne ihn geht gar nichts. Amen.